Mach es, der Karriere- und Lifestyle-Podcast von Die Macher mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Es kann jede Sekunde passieren und unser Leben von einem auf den anderen Moment auf den Kopf stellen. Eine Krise, ein Sturz, ein Schicksalsschlag. Was passiert mit uns, wenn das Fundament wankt, wenn der Körper versagt, die Karriere ins Wanken gerät und die eigene Identität gleich mit? Was hilft, wenn es keine einfache Lösung gibt, keinen sofortigen Neuanfang? Heute sprechen wir mit einem Menschen, der genau an diesem Punkt stand. Körperlich und seelisch, der gelernt hat, dass Akzeptanz manchmal mutiger ist als jeder Comeback-Plan. Er war Spitzensportler, ist heute Trainer, Coach, Autor und einer der glaubwürdigsten Stimmen, wenn es darum geht, wie man mit Lebenskrisen umgeht. Die Rede ist von Christoph Ebenbichler und er sitzt mir da gegenüber, neben ihm sein neues Buch, Wenn deine Welt zerbricht. Lieber Christoph, danke, dass du von Tirol nach Salzburg gekommen bist.
Hallo Susanna, danke, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr.
Aufwärmen kennst du vom Sport, oder? Das machen wir jetzt auch für unser Gespräch.
Okay.
Ein kleiner Gedankensprung, ein Wordrap.
Der Gedankensprung. Wir springen kurz von einem zum nächsten Gedanken.
Krise bedeutet für mich
Neuanfang.
Ein Satz, den ich nie vergessen werde.
Ich habe immer gedacht, du bist stark, aber jetzt versinkst du in Selbstmitleid.
Eigentlich sollte das jetzt kurz sein, aber jetzt musst du mir das ganz kurz erklären. Das hat deine Frau zu dir gesagt,
ja, genau.
Oder? Steht in deinem Buch.
Ja.
In welchem Moment hat sie das gesagt?
Wie wir uns das erste Mal im Krankenhaus gesehen haben.
Nach deinem Sturz.
Genau. Mhm. Und wir haben es lange nicht gesehen, weil es war Corona und waren keine Besuche erlaubt. Und sie ist dann gekommen und ich bin in Selbstmitleid versunken. Und sie hat sogar ein bisschen wilder ausformuliert, wie ich es jetzt gesagt habe, aber es ist ein Satz, der bleibt mir im Gedächtnis.
Was hat er dann mit dir gemacht?
Wachgerüttelt, würde ich sagen. Und auch ein bisschen die Augen geöffnet, so, come on, leg los, was ist mit dir?
Wie dir das dann gelungen ist, darüber sprechen wir dann gleich. Jetzt machen wir nur unseren Wordrap schnell fertig. Ein Zitat, das mir Kraft gibt.
Alle Menschen brechen, aber am Ende sind sie an die gebrochenen Stellen stärker als vorher.
Was ich heute anders sehe als früher.
Meine Perspektive auf Krisen und Schicksalsschläge für andere hat sich deutlich verändert, weil ich einfach weiß, dass das ganz individuell ist. Und manche haben kein Problem mit etwas, aber für andere ist es der Weltuntergang und da bin ich jetzt viel, viel neutraler.
Meine wichtigste Erkenntnis aus dem Schmerz.
Dass er mir eigentlich jetzt alles gelehrt hat, was ich zu dem Thema wissen muss. Ja, alles ist ein bisschen übertrieben, aber vieles gelehrt hat. Und dass es nicht das Ende von einer Geschichte ist.
Wenn ich nicht Sportwissenschaftler geworden wäre, dann?
Hätte ich sicher irgendwas mit meinen Händen gemacht. Also ich hadere immer noch mit mir, aber nicht sollte die Tischlerlehre anfangen.
Cool. Und mit deinen Händen hast du jetzt zumindest das Buch geschrieben, oder?
Genau.
Ist ja auch was mit den Händen.
Ja.
Das wissen die wenigsten über mich.
Das ist eine gute Frage, aber die wenigsten wissen über mich, dass diese Krise doch viel, viel schlimmer war für mich, als es nach außen den Anschein gemacht hat.
Christoph, du warst Leistungssportler mitten in deiner Bewegung und dann ist dieser Moment gekommen, der alles zum Stehen gebracht hat. Der Sturz, dein linkes Bein war so schwer verletzt, dass zunächst unklar war, ob es amputiert werden muss. Dir wurden Dinge gesagt wie, sie werden wohl bis an ihr Lebensende eine Gehhilfe benötigen. Jetzt bist du da gerade reinspaziert, komplett ohne Gehhilfe natürlich, wie ein richtiger Sportler oder eben, weil du auch ein Sportler bist. Das alles erzählst du in deinem Buch, wenn deine Welt zerbricht. Was würdest du heute gern diesem Ich direkt nach der Verletzung sagen?
Alles wird gut, würde ich gern sagen. Vielleicht auf seine ganz eigene Art und Weise wird's wieder gut. Und das ist ja sicher das, was ich aus dem mitgenommen habe, dass es ist nicht mehr so wie vorher, aber es kann was Neues daraus entstehen. Und mir gefällt da immer so das Bild, das die Frau Dr. Barbara Juhn immer skizziert, die ist Leiterin vom Kriseninterventionszentrum in Tirol. Und sie sagt, für sie ist das, du hast eine schöne Vase zu Hause und die fällt dir runter. Und dann hast du mehrere Möglichkeiten, wie du mit dem umgehst. Zum einen, du kannst die Scherben einfach aufkehren und wegwerfen, die nicht mehr damit beschäftigen. Oder das andere ist, du hebst sie auf und klebst sie zusammen, versuchst es wieder zu fixen, würde ich mal sagen. Und das dritte, das gefällt mir am besten, das ist das, dass du was Neues daraus machen kannst. Oder du kannst die Scherben aufheben und sie an einem Mosaik an die Wand kleben. Oder du kannst den Ton sogar wieder einschmelzen. Ist ein komplizierter Prozess und aus dem was Neues generieren. Und das war mir vorher nicht so klar.
Also, genau, das hast du dann geschafft und gemacht. Nur ganz am Anfang, wenn da jemand zu dir gesagt hat, alles wird gut, hättest du wahrscheinlich gedacht, ja, der spinnt. Wann war denn das so dieser Wendepunkt in deiner Krise?
Ich würde sagen, das ist einfach so schleichend dahergekommen, weil es waren dunkle Zeiten, die dazu geführt haben, dass ich das jetzt überhaupt so dramatisch empfunden habe, weil ich glaube, es hätte auch andere Menschen geben, die viel besser mit dem umgegangen wären oder viel lockerer. Aber das ist so ein bisschen wie das ganze Resilienzthema, das Modewort, das uns so beschäftigt, dass das alles so dynamisch ist. Und das baut aufeinander auf. Und oft reicht ein Satz, der das ganze Werkel in Gang bringt. Und dann kommt das nächste und die nächste gute Nachricht. Und irgendwann, ich glaube, ich war der Letzte, aber irgendwann beginnt man selber zu realisieren, hey, das könnte eigentlich ganz gut werden. Es wird nicht mehr so wie vorher, das ist okay, aber es könnte eigentlich ganz gut werden.
Und war dieser erste Satz der von deiner Frau, den du vorhin schon gesagt hast?
Ja, das war schon, glaube ich, der erste Funken, der das ein bisschen gezündet hat. Das muss ich wirklich sagen, weil sie ist da extremst direkt, extremst optimistisch, hat selber in ihrem Leben einige Krisen durchgemacht. Und von dem her würde ich sagen, das war der Startschuss.
Du arbeitest heute als Sportwissenschaftler und Trainer im Olympiazentrum in Tirol. Was ist es denn, was du da den Menschen mitgibst?
Also jetzt ist es was anderes wie vor dem Unfall. Mhm. Jetzt gebe ich ihnen mit oder versuche ihnen mitzugeben, dass es okay ist, zu scheitern, aber man muss es versuchen. Und ich eben habe gern von meinen Athletinnen und Athleten, dass sie merken, dass das alles aufeinander aufbaut, dass sie sich entwickeln können, dass sie Fehler machen können, aber aus denen lernen. Und ich sage oft, kennt man ja den Spruch, ist kein Problem, wenn du einen Fehler machst, aber ich will nicht, dass du den gleichen Fehler zweimal machst. Und das Learning aus dem, dieses Wachsen und besser werden, das ist halt ganz entscheidend für einen Trainingsprozess. Ich muss nicht von heute auf morgen irgendeine Quick-Fix-Lösung finden, dass was funktioniert, sondern ich muss einfach nur verstehen, dass wenn ich jeden Tag so ein bisschen besser wäre oder irgendwas optimiere oder einen Schritt nach vorne mache, dass es am Ende ganz gut werden kann. Und dadurch merke ich ja, es wächst ihr Selbstvertrauen und sie gehen viel, viel offener mit dem um. Und wir sind auch offener in der Kommunikation.
Was sind denn da so für Schranken in unserem Kopf manchmal?
Ich glaube einfach, die Angst vor dem Scheitern, die ist schon in jedem von uns so richtig tief verankert, dass ich einfach nicht, ja, ich will mir nicht die Blöße geben. Das ist ja genau das Gleiche mit dem Buch. Man hat Angst davor, dass sich dann Menschen melden und sagen, das ist ja totaler Scheiß. Oder du bist kein Experte in dem Bereich, warum, was nimmst du dir raus, das
hat
zu schreiben?
Hat sich keiner gemeldet.
Bis dato nicht. Und ich glaube, ja, diese Zuversicht und das Vertrauen, dass ich am Ende das fügen werde, das versuche ich als Trainer weiterzugeben.
Du beschreibst in deinem Buch, wie man Lebenskrisen in 5 Schritten meistern kann. Welcher dieser 5 Schritte, ich versuche es mal aufzuzählen, Akzeptanz, Zuversicht, Selbstwirksamkeit, Reflexion, Konsequenz, welcher war da der schwierigste für dich und wie hast du den dann gemeistert?
Also der erste Schritt war für mich der schwierigste. Akzeptanz oder zu akzeptieren, dass es nicht mehr so ist wie vorher. Das war für mich einfach brutal schwierig. Und dann hinten raus kommt ein bisschen der Sportwissenschaft dadurch, wo es in die Richtung Selbstwirksamkeit, Konsequenz vor allen Dingen reingeht. Aber vorne habe ich schon sehr viel Unterstützung gebraucht und das war einfach ja, super bei uns im Zentrum, dass es gibt Psychologinnen und Psychologen und ich bin da auch in einem Coach-to-Coach-Programm drinnen, wo man viel über das reden kann. Und dann lernt man natürlich wieder neue Tools und Übungen und an sich zu arbeiten, um mit dem umzugehen. Aber die größte Hürde für mich war eigentlich, meine Gedanken zu sortieren und dann einen neutralen Blick auf die Situation zu erzeugen, damit ich überhaupt einmal in der Lage bin zu sagen, okay, das ist jetzt so, wie es ist. Wir müssen aber trotzdem weitergehen und schauen, was da kommt.
Und fällt man da manchmal auch wieder zurück bei so einem Schritt? Also ist es wirklich wie so eine Leiter, dass man von einem Schritt zum nächsten geht oder kippt man auch wieder zurück?
Schon. Und das ist aber genau das Schöne und deswegen habe ich da auch diese Metapher vom dem Berg besteigen oder zurück auf den Gipfel kommen gewählt, weil alles, was in dem Buch drinnen steht, ist eigentlich schon mal gesagt worden. Das Problem ist nur, dass wir als Menschen, glaube ich, oft verlernt haben zuzuhören. Und das, was ich gemacht habe, war nichts Neues zu erfinden, sondern einfach zu versuchen, das in irgendein Seil zu weben, an dem man sich ein bisschen festhalten kann. Und beim Berggehen ist es ja genauso, oder? Ich starte und dann gehe ich einmal los und dann ändert sich das Wetter oder ja, ich fühle mich nicht so gut oder meine Ausrüstung passt nicht und dann muss ich entscheiden, ja, gehe ich jetzt weiter oder drehe ich um. Und ich kann natürlich umdrehen und das ist überhaupt kein Problem. Und am nächsten Tag starte ich vielleicht wieder oder ich mache eine Pause und dann starte ich. Und genau so würde ich den Weg zum Gipfel bezeichnen. Also es gibt unterschiedliche Etappen. An manchen Tagen schaffe ich mehr, an manchen Tagen weniger und das hilft mir auch jetzt noch, das vollkommen in Ordnung zu finden, wenn ich wieder an der Stufe Akzeptanz starte. Und dann muss ich halt neu akzeptieren und dann gehe ich den Schritt weiter.
Die dritte Stufe ist die Selbstwirksamkeit. Und gerade in einer Krise fühlt man sich ja mal ohnmächtig, hat das Gefühl, man kann jetzt nichts mehr machen. Welche konkreten Tipps hast du denn da, dass man das Gefühl zurückgewinnt, auch wirklich selbst etwas bewirken zu können?
Ja, da muss man dazu sagen, dass der Übergang von Stufe 2, also Zuversicht und Selbstwirksamkeit, das ist so ein bisschen dieses Loslassen. Die Zuversicht ist, dass die Menschen rund um einen rum ein bisschen stützen und helfen und motivieren und sagen, hey, das denk einmal dran, das hast du schon geschafft. Warum glaubst du jetzt nicht daran, dass du das auch schaffen kannst? Und in der Selbstwirksamkeit ist es so, dass man einfach alleine gehen muss und auf das zurückblicken muss, was man im Leben schon an Hindernissen, Hürden oder Erfolgen gemeistert hat. Und in dem Kapitel würde ich einfach den Menschen raten, dass sie sich so ja mit dem Sinn, mit den Zielen auseinandersetzen, warum sie das Ganze machen. Und das war für mich das Entscheidende, einen Sinn über das zu legen. Also meine Frau wird jetzt vielleicht sagen, sinnvoll war das nicht, aber der Sinn war für mich, wieder zurückzukommen auf den Gipfel und mit Ski runterzufahren, obwohl mir das beim Skifahren passiert ist. Und auf diesen Sinn habe ich dann meine Zielhierarchie hingetimt. Und das ist natürlich was Sportwissenschaftler schon sehr gut können, planen. periodisieren, auf ein Ziel hinarbeiten, so unterschiedliche Stufen abhakeln und die Richtung nicht verlieren. Und das, glaube ich, ist in dem Selbstwirksamkeitsthema sehr wichtig.
Wenn du jetzt mit jemandem arbeitest oder sprichst, der mitten in so einer Krise ist, was beobachtest denn du da manchmal? Welche Fehler, unter Anführungszeichen, passieren denn da auf diesem Weg, auf dieser Bergtour am Weg zu dem Ziel?
Also ich glaube, es gibt zwei Fehler. Das glaube ich persönlich. Dass sie einfach liegen bleiben und sich gar nicht bewegen. Und der zweite Fehler ist, dass sie zu schnell sich in eine Richtung bewegen. Also das ist ja so, eine Krise ist nicht mehr und noch nicht, oder? Das ist der Status. Also beim Herfahren habe ich mir überlegt, wenn die Frage kommt, in was für Bild könnte man das gießen? Und für mich war das dann so, also ich bin jemand, der extremst in Bildern denkt und auch das arbeiten muss. Stell dir vor, du bist auf einem Eislaufplatz und du ziehst ganz gemütlich deine Runden und durch irgendeinen Moment oder Situation oder Unachtsamkeit wirst du aus dem Gleichgewicht gebracht. Und genau diese Zeitspanne von aus dem Gleichgewicht sein bis wieder in Balance zu kommen, das ist eine Krise für mich. Weil manchen Menschen gelingt es viel schneller, die sind dann wieder zack, zack, in der Bahn und fahren weiter. Andere Menschen strugglen extrem, brauchen lang, bis sie wieder da sind. Andere fallen hin, andere bleiben liegen, andere stehen schnell wieder auf. Und deswegen gefällt mir jetzt das Bild so gut und ich glaube aber trotzdem, dass wenn ich auf den Berg raufgehe und dann zu schnell die Richtung ändere, ohne nochmal zu reflektieren, dann ist das ein Problem in Krisensituationen.
Jetzt bist du nicht nur Coach, du bist auch Familienvater. Wie vermittelst denn du deinen Kindern Resilienz, hast du schon vorher angesprochen, und eben einen gesunden Umgang mit Rückschlägen?
Ja, Resilienz ist ja, besteht ja aus drei Fähigkeiten. Das ist zum einen die Erholungsfähigkeit, dass ich noch am Rückschlag schnell wieder aufstehen kann, oder? So ein Stehaufmännchen. Das andere ist die Widerstandsfähigkeit, dass ich einfach was aushalte grundsätzlich. Und das dritte ist die Wachstumsfähigkeit, dass ich versuche, aus dem da wieder rauszukommen. Und ich versuche zumindest meine Kinder vor Aufgaben zu stellen, vor Challenges zu stellen, die sie herausfordern, aber die sie meistern können. Und anhand von dem merken sie, okay, ich kann mich erholen, ich bin widerstandsfähig, ich halte was aus, weil ich Sachen selber machen kann und ich wachse an dem, weil ich eigentlich besser wäre. Und das ist so der Versuch, den ich mit meinen Kindern mache, aber auch natürlich mit meinen Athletinnen und Athleten, ihnen so das Thema ein bisschen näher zu bringen.
Hast du das Gefühl, Kindern fällt das noch leichter als Erwachsenen?
Ja, schon, weil sie einfach nicht so viel über das nachdenken. Und das ist natürlich bei uns ein Riesenproblem, dass wir sind da also gerade am Anfang war ich jetzt in so einem Strudel gefangen von, was sind meine Emotionen, was schickt mein Körper für Signale, die natürlich haarsträubend waren, und was sind meine Gedanken. Und wenn die sich einmal ineinander verwirren, dann kann es ganz schön kompliziert werden, dass man da wieder rauskommt.
Wie kann man die wieder entwirren?
Das ist vielleicht mit Impulsen und Übungen aus dem ersten Kapitel, so Gedankentagebücher zu schreiben, einfach das einmal niederzulegen und eine andere Perspektive drauf zu finden. Ruhig sitzen und atmen und versuchen nicht alles zu bewerten. Das war mein Riesenproblem, dass ich einfach zu alles eine Meinung gehabt habe. Und die versuche ich jetzt nicht mehr zu haben oder weniger zu haben oder zumindest nicht sofort zu haben.
Ich habe ein paar so Mythen rausgesucht, was Krisen betrifft.
Aus meinem Buch oder generell?
Nein, generell. Aber vielleicht kannst du mir sagen, ist da was dran oder ist das völliger Blödsinn? Das eine, das kennen wir alle. Zeit heilt alle Wunden.
Also würde ich definitiv unterschreiben. Weil,
aber einfach nur die Zeit abzuwarten, reicht
das? Das nicht. Das glaube ich nicht. Also, aber Zeit braucht man. Und Zeit ist ja das, was dem Ganzen den Prozesscharakter gibt. Und Zeit ist ja wiederum das, was wir alle ganz schwer haben. Und wir sind, ich sage das ganz oft, wir sind so Output gesteuert, alles muss schnell gehen, aber ich möchte eigentlich gern prozessgesteuert sein. Ich will ja diesen, das, was wir heute machen, ich sitze da bei dir, das ist der Moment, den ich aktuell beeinflussen kann. Und der muss aber zu meinem Prozess dazugehören. Und deswegen brauche ich Zeit. Und je mehr Zeit ich habe, umso eher arbeite ich mich da raus.
Dann, das haben wir auch alle schon mal gehört und manche werden da eher aggressiv darauf. Man muss nur positiv denken, dann ist alles möglich.
Also ich hab sogar am Anfang so gute Ratschläge von Freunden, Familien aufgeschrieben, die ich bekommen habe, wo ich mir im Nachhinein gedacht habe, also wenn ich noch einen so einen höre, dann stürze ich mich aus meinem Krankenbett. Und das mit dem Positivdenken ist schwierig. Also das würde ich jetzt nicht unterschreiben, weil einfach nur positiv zu denken, gelingt den meisten von uns nicht. Also man muss es schon akribisch arbeiten und dann auch umstrukturieren, wie man das macht. Also man hat einen Gedanken, man identifiziert den als negativ und dann muss ich mir überlegen, okay, wie könnte ich das jetzt einmal umformulieren in einen positiven Gedanken, eine andere Perspektive wählen, dann muss ich den niederschreiben, dann muss ich das in meinem Kopf manifestieren, für das brauche ich unzählige Wiederholungen und dann irgendwann glaube ich selber. Aber so einfach nur positiv zu denken.
Vor allem, wenn er das wer sagt, wenn du gerade überhaupt nicht positiv denkst, oder? Dann ist das jetzt nicht so zielführend.
Ja.
Zwei habe ich noch. Karriereknick ist Endstation.
Karriereknick ist Endstation.
Du hast dir das Gegenteil bewiesen.
Ja, das kommt jetzt drauf an, aber grundsätzlich würde ich einfach jeden Knick als Abzweigung in eine andere Richtung beschreiben. Also würde ich nicht unterstreichen.
Mhm. Dann noch, Resilienz bedeutet, keine Schwäche zu zeigen und immer stark zu bleiben.
Nein, das ist, also ich persönlich sage, das ist Blödsinn. Weil, das haben wir schon gehört, Resilienz ist nicht was wir in uns haben, sondern das entwickelt sich. Das ist ein dynamischer Prozess und es muss einen Auslöser geben und dann erst weiß ich, reagiere auf das resilient. Oder man braucht sich nicht fürchten vor irgendwelchen Situationen, die auf uns erwarten, weil man sich denkt, oh mein Gott, ich bin überhaupt nicht resilient. Das werden wir erst sehen, wenn was passiert. Und um ehrlich zu sein, habe ich immer gedacht, ich bin viel stärker im Kopf und kann viel besser mit dem umgehen, aber es sind dann viele Umstände dazugekommen, die das Ganze sehr viel schwieriger gemacht haben, als ich mir das vorgestellt habe. Und deswegen glaube ich nicht.
Wie hat sich denn eigentlich deine Sicht auf Erfolg durch die ganze Entwicklung, die du da gemacht hast, verändert? Wie hast du es früher definiert und wie definierst du es heute?
Erfolg ist jetzt für mich, sich einzugestehen, dass man nicht alle Sachen sofort kann, aber dass man sich viele Leistungen erarbeiten kann und dass man nach Rückschlägen lernen, wachsen und sich weiterentwickeln kann. Und wenn man das versteht, dann glaube ich, gibt es nach oben wenig Grenzen. Früher war das mehr so, ja, Talent trifft eine gute Gelegenheit und zack, ich stehe am obersten Treppchen. Jetzt checke ich aber, dass es gibt so diesen Übernachterfolg, den gibt es meiner Meinung nach nicht, oder? Sondern wenn man mit den Menschen spricht, wo man glaubt, ja, die sind jetzt super erfolgreich und dann einmal sich skizzieren lässt, was für einen Weg die gegangen sind, dann merkt man erst, upsala, okay. Da steckt extremst viel dahinter und viele Glieder haben super ineinander gegriffen und dann ist das passiert. Also würde ich das ein bisschen differenzierter sehen jetzt.
Wie gehst du eigentlich mit der Angst um oder hast du diese Angst, dass eine ähnliche Krise nochmal kommen könnte? Hat dich die Erfahrung vorsichtiger gemacht oder eher mutiger?
Sie hat mich jetzt, glaube ich, weder vorsichtiger noch mutiger gemacht, sondern eher ein bisschen reflektierter. Aber Angst, dass sowas nochmal passiert, habe ich nicht. Also ich bin jetzt, generell muss ich schon sagen, dass ich glaube, dass dieser Ablauf hat viel dazu beigetragen, dass ich in meinem Repertoire noch zusätzliche Werkzeuge habe, die ich nutzen kann. Und das bestärkt schon. Also glaube ich, dass wenn was kommt, dass ich vielleicht um eine Nuance besser damit umgehen kann wie früher. Aber ich würde auch nicht sagen, dass ich das abhack und erledige und passt schon.
Und was würdest du dafür geben, um den Sturz rückgängig zu machen, um diese Verletzung quasi nie erlebt zu haben? Oder würdest du gar nichts dafür geben wollen?
Also wie gesagt, es sind viele tolle Sachen daraus entstanden. Es sind gute neue Begegnungen. Ich würde heute nicht da sitzen, wenn das nicht passiert ist. Das Buch hätte es nicht gegeben. Das, was ich schon gern rückgängig machen würde, oder was ich ehrlich gesagt, aber das gehört natürlich auch zu dem dazu, aber was ich nicht wieder erleben will, ist der Schmerz, der damit verbunden ist. Die erste Zeit im Krankenhaus, die will ich nicht wieder erleben. Das war einfach, das war der absolute Tiefpunkt. Zu warten, ob sie das Bein amputieren oder nicht, das war das, was mich schlussendlich da schon ein bisschen gebrochen hat. Aber ansonsten bin ich jetzt viel öfter zufrieden, als ich es früher gewesen bin.
Wow, das wäre jetzt eigentlich schon ein schöner Schlusssatz. Aber
dann hör mal auf.
Wir sind noch nicht ganz fertig. Du hast mir nämlich vorher erzählt, das Buch, da bist du eigentlich so reingestolpert. Magst du mal kurz die Idee dazu erzählen, warum es überhaupt dazu gekommen ist?
Ja, es war nie die Intention, ein Buch zu schreiben. Ich habe Sachen aufgeschrieben, weil das mein Vater hat zu mir gesagt, am Anfang schreibe alles nieder, mache ein paar Fotos, Videos, vielleicht nützt es dann jemandem was. Und habe dann gemerkt in Gesprächen mit verletzten Athletinnen und Athleten in unserem Zentrum, dass das eigentlich ganz ein guter Leitfaden ist, und habe dann einige Vorträge über die Thematik gemacht, habe das auch versucht, so ein bisschen in einen Business-Kontext zu gießen. Und irgendwann ist ein guter Freund von mir, der Patrick Koller, auf mich zukommen und hat gesagt, hey, wir sollten ein Buch über das schreiben. Und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, ich kenne niemanden, muss mich da erst einmal informieren. Ja, er macht es. Und dann ist der Kontakt eben zu diesem Verlag, zu Echowing, Benevento, zustande gekommen. Wir haben mit dem Christoph Leudl über die Thematik gesprochen, haben ihm das gepitcht. Und er war eigentlich sofort begeistert und hat die Idee weitergetragen. Und dann ist so der Prozess in Gang gekommen. Und ich würde mal sagen, das Buch schreiben, für das nützen eigentlich auch die 5 Steps, die da drinnen waren. Weil am Anfang habe ich einmal akzeptieren müssen, dass ich es eigentlich nicht kann und dass ich mich da reinarbeiten muss und dass ich das starten muss, ich muss losgehen. Und dann sind Menschen gekommen, die haben mich unterstützt. Also das Buch ist schon auf mehreren Schultern aufgebaut. Es gibt Psychologinnen und Psychologen, die haben da drüber gelesen. Mein Chef hat das Korrektur gelesen und befreundete Autoren haben Inputs gegeben. Und dann ist der Support vom Verlag gekommen. Und dann sind die Sommermonate gekommen, dann waren alle auf Urlaub. Dann habe ich müssen selbstwirksam da durchschreiten. Dann bin ich zu Punkten gekommen, wo ich über das reflektieren habe müssen. Ist das jetzt richtig? Was steht da drinnen? Muss man das nicht abändern? Man ist nicht zufrieden. Man will es wieder verändern. Alles Mögliche. Und am Ende hat man eine Deadline, einen Abgabetermin. Und an dem muss man dann konsequent arbeiten. Und das hat bedeutet 5.45 Uhr Wecker, aufstehen, 1,5 Stunden schreiben, bevor die Kids und die Frau munter sind, bevor es dann in den Job reingeht, bevor man heimkommt. Und irgendwie hat eins zum anderen geführt und dann ist es entstanden.
Also das Buch ist definitiv nicht nur für jemanden, der gerade in einer Krise steckt, sondern vielleicht auch jemand, der ein Ziel sich gesteckt hat, das er gern erreichen möchte. Und dann kann man diese 5 Schritte ganz gut anwenden. Jetzt sind wir wirklich bei der letzten Frage, versprochen.
Die Frage zum Schluss.
Was möchtest du denn, dass die Menschen, die dein Buch lesen oder auch diesen Podcast hören, was möchtest du da als wichtigste Botschaft mitgeben?
Also bei einem letzten Interview bin ich ist mir eine ähnliche Frage gestellt worden. Und dann habe ich nachher, ich habe keine wirklich gute Antwort oder keine schnelle Antwort gehabt, dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und dann sind mir so 3 Z's im Kopf geblieben. Und das wäre Zuversicht, also das Reinstarten, Hoffnung, dass es gut wird, dass man, wenn man sich bewegt, schon was bewegen kann. Zusammenhalt, das ist so, es gibt Menschen, Sachen, Informationen, alles Mögliche, das die trägt, das dir hilft. Und das Letzte wäre die Zeit. Also, dass ich dem Ganzen Zeit geben muss, zu reifen, an dem zu arbeiten, dass es sich entwickelt und dass ich dranbleiben muss, vor allen Dingen. Also ich muss, so wie im Training, ich muss meine Übungen machen, ich muss an dem arbeiten, ich muss mich weiter vertiefen. Deswegen sind auch in dem Buch sehr, sehr viele Fußnoten zu wissenschaftlichen Artikeln, wo man noch gern tiefer in die Materie einsteigen kann. Und dann, glaube ich, wird's gut. Auf seine eigene Art und Weise.
Schön, das nehmen wir alle mit. Und dir, lieber Christoph, vielen, vielen Dank.
Danke, dass ich da sein habe dürfen.